lese den Predigtext von heute, der steht in 1. Petrus 2, die Verse 18 bis 25 und 3, die Verse 1 bis 7, nach der Basisbibel. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und achtet sie. Dies betrifft nicht nur die Guten und Freundlichen, sondern gerade auch die Unberechenbaren. Denn das ist Gnade. Wenn jemand Schweres geduldig erträgt und sogar zu Unrecht leidet, und das, weil er weiß, dass er in seinem Gewissen Gott verpflichtet ist. Welchen Ruhm soll es euch denn einbringen, wenn ihr Schläge aushaltet, wenn ihr Unrecht tut? Aber wenn ihr Gutes tut und deswegen Leiden ertragt, das ist wirklich eine Gnade von Gott. Dazu hat er euch nämlich berufen. Denn auch Christus hat für euch gelitten. Er hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt. Er hat keine Schuld auf sich geladen und aus seinem Mund kam nie ein unwahres Wort. Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er litt, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern er übergab seine Sache dem gerechten Richter. Er selbst hat unsere Sünde mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten, aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt. Genauso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen. Denn die Lebensführung der Frauen kann viel bewirken. Sie kann ohne ein Wort auch die Männer gewinnen, die bisher nicht auf das Wort hören wollen. Was sie überzeugt, ist eure heilige Lebensführung, die von der Ehrfurcht vor Gott geprägt ist. Schmückt euch nicht äußerlich, indem ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostbare Kleider anzieht, sondern schmückt euch mit dem, was im Herzen verborgen ist. Ein freundlicher und stiller Geist ist der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen wertvoll ist. So haben sich auch früher die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben. Dazu gehörte auch die Unterordnung unter ihre Männer. Sarah zum Beispiel. Sie gehorchte Abraham und nannte ihn Herr. Erweist euch als ihre Töchter, indem ihr rechtschaffen seid und keine Einschüchterung fürchtet. Genauso ihr Männer. Seid verständnisvoll im Umgang mit euren Frauen. Sie sind nämlich der schwächere Teil. Bringt ihnen Achtung entgegen. Denn auch sie haben Anteil an eurem Erbe. Der Gnade Gottes, die das ewige Leben schenkt. So wird euren Gebeten nichts im Weg stehen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite, Christoph Funk. Und Tina hat das schon super gesagt, wir sind in dieser Predigtreihe Kirche sein. Und vor unserer Sommerpause ist das heute das erstmal letzte Mal. Wir sind da noch nicht durch. Für alle aufmerksamen Mitleser, wir sind so ungefähr bei der Hälfte angelangt. Also wir werden nach der Sommerpause noch ein bisschen weiter uns mit dem 1. Petrusbrief beschäftigen. Cool, dass du da bist, auch bei dieser Hitze. Und vielleicht habt ihr es gelesen, vorbildlich leiden ist kein Druckfehler. So heißt das Thema dieser Predigt. Und damit meine ich jetzt nicht die Sommerhitze, auch wenn das für den einen oder anderen durchaus Leid bedeuten könnte, sondern ich meine etwas anderes und das werde ich euch jetzt gleich erzählen. Petrus schreibt nämlich diesen Brief an Leute, an Christen in unterschiedlichen Provinzen, also Regionen des damaligen Römischen Reiches und die hatten alle eine gemeinsame Erfahrung und diese Erfahrung, die sie teilten, war, dass sie aufgrund ihres Glaubens an Jesus ausgegrenzt, benachteiligt, ja, vielleicht sogar möglicherweise verfolgt wurden. Mit anderen Worten, diese Christen, an die Petrus da schreibt, mussten aufgrund ihres Glaubens leiden. Und wenn wir Menschen leiden, und ich glaube, wenn man so ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann hat man das vielleicht auch schon mal erlebt, dann gibt es eigentlich immer ähnliche Reaktionen, also mögliche Reaktionen auf Leid. Eine typische Reaktion ist, man wird bitter und sarkastisch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du eine Weile leidest, dass man so richtig verbittert und auch leicht sarkastisch wird. So der typische englische Humor, ja, also manchmal so ein bisschen trockentödlich. Das ist manchmal auch so, wenn man leidet, nur dass einem der Humor dabei flöten geht. Das ist so dieses Sarkastische, was kommt. Oder aber wir lehnen uns gegen die vermeintlichen Verursacher dieses Leides, wenn wir sie denn ausmachen können. Wir lehnen uns gegen sie auf. Also wenn du mit einer Krankheit zu kämpfen hast, dann egal, ob du mit Gott vor unterwegs gewesen bist oder nicht, ist Gott oftmals der Verursacher deiner Krankheit und du lehnst dich innerlich gegen ihn auf. Manchmal, wenn es konkrete andere Personen sind, packen uns auch richtige Rachegedanken. Wir fangen an zu hassen. Wir fangen an, diese Person oder diese Personen zu hassen und wollen uns an ihnen rächen. Oder aber, wenn das Leid anhält und wir nicht wirklich rauskommen, dann gibt es auch das, dass man schier verzweifelt, weil man einfach nicht mehr weiß, was man machen soll. Man hat alles versucht, es geht weder vor noch zurück. Und manche Leute geben sich selber auf. Und so hätte es diesen Christen da in der Region auch gehen können. Das war eine ganze Weile, das war nicht nur so mal eben, dass sie gelitten haben. Und Petrus schreibt ihnen diesen Brief unter anderem genau deshalb, weil er sagt, hey, es gibt die Möglichkeit, anders mit dem Leid umzugehen, als diese typischen Reaktionen, die ich gerade genannt habe. Petrus möchte ihnen zeigen, dass sie eben eine Option haben, anders mit dem Leid umzugehen. Der möchte ihnen zeigen, dass sie inmitten dieser leidvollen Erfahrung vorbildlich leben können und durch ihr Leben ein gutes Zeugnis für Jesus sein können. Oder, man könnte es auch so sagen, er möchte ihnen zeigen, wie sie vorbildlich leiden können. Nämlich, damit Menschen auf Gott aufmerksam werden und sie hoffentlich für Jesus gewonnen werden. Und ich weiß, Thema Leid ist so eine Geschichte, ja, also wenn es dir gerade gut geht, du den Urlaub vor Augen hast und denkst so, meine Güte, Leid, und das an so einem Sonntag, sprich über irgendwas anderes. Aber das steht nun mal in unserem Text, der jetzt kommt, deswegen, ich habe mir das nicht ausgesucht. Und ich glaube ehrlich, dass dieses Thema für uns alle relevant ist. Auf kurz oder lang wird uns das begegnen, das Thema Leid im Leben. Und diese spezielle Geschichte, nämlich, dass es aufgrund unseres Glaubens auch mal Leid auslöst, ich glaube, auch das wird uns auf kurz oder lang begegnen. Insofern ist das vielleicht ein Thema, was dich jetzt nicht betrifft, aber speicher es unter vielleicht für die Zukunft ab. Und vielleicht hat es dir auch darüber hinaus was zu sagen. Zwei konkrete Beispiele guckt sich Petrus hier, oder mit denen beschäftigt sich Petrus hier in diesem Text ganz konkret. Und dabei muss man wissen, was Petrus macht, ist, er schaut quasi sozusagen beim Schreiben auf den damaligen Haushalt, den sogenannten Oikos. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, dieses griechische Wort, daher kommt unser Wort Ökonomie. Also das war quasi sozusagen diese Einheit, diese Familieneinheit, und da gehörten damals das Viehzeugs, Vater, Mutter, Kinder und Angestellte, beziehungsweise in dem Fall Sklaven dazu. Das war sozusagen der Oikos des damaligen Lebens, und das galt als Kernzelle der damaligen Gesellschaft, das Rückgrat der Gesellschaft. Das findet man auch bei den anderen Philosophen, also nicht christlichen Philosophen der damaligen Zeit, dass das sehr, sehr hoch geschätzt wurde und gesagt wurde, da müssen wir besonders drauf achten, das ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Und in diesem Haushalt gab es zwei Personengruppen, die galten als sozial besonders schwach. Das waren die Sklaven und das waren die Frauen. Das waren damals die, ich sag jetzt mal, sozial schwächsten Personengruppen, weil sie am untersten Level standen. Und das bedeutete eben, dass sie natürlich auch viel schneller als die Männer oder die Ehemänner oder privilegierte Leute viel schneller Anfeindungen und auch Benachteiligungen ausgesetzt waren als eben die anderen. Insbesondere dann, wenn sie den Glauben wechselten, wo vielleicht ein ganz anderer Glaube in diesem Haushalt galt. Und deshalb schreibt Petrus ganz besonders an diese zwei Personengruppen. Er fängt an mit ihr Sklaven. Und ich weiß nicht, ob du dir so ein bisschen was darunter vorstellen kannst, was es bedeutete, in der damaligen Kultur ein Sklave zu sein oder eine Sklavin. Mir geht das so, wenn ich über Sklave nachdenke und das lese, dann habe ich automatisch Onkel Toms Hütte im Kopf. Ja, diesen, ich sag mal, nicht Film, Buch, wie auch immer, aber Sklaverei im damaligen Amerika des 17., 18. und 19. Jahrhunderts, wo im Grunde genommen Millionen von Menschen aus Afrika verschleppt worden sind, dorthin verkauft wurden, damit sie da in der neu entdeckten Welt hart arbeiten mussten und wirklich unmenschlich wie Fracht oder wilde Tiere behandelt wurden. Auf der Überfahrt überlebten die meisten sowieso nicht und vor Ort erst recht. Das habe ich im Kopf, aber das war nicht das, das war nicht die Realität im damaligen Römischen Reich. Das sah etwas anders aus. Dort waren nämlich alle möglichen Menschen Sklaven, also nicht nur Schwarzafrikaner. Es war nicht eine bestimmte Nationalität, es war auch nicht rassistisch begründet, sondern Sklave wurde man aus ganz unterschiedlichen Gründen. Sei es zum Beispiel, dass man sich verschuldet hatte. Da gab es keine Privatinsolvenz mit Regelungen wie bei uns heute. sondern wenn man sich verschuldet hatte, was konnte man tun? Man musste sich quasi selbst in die Sklaverei verkaufen und wenn man eine Familie hatte, dann folgte die Familie genauso. Und dann war man sein Leben lang sozusagen Besitz von dem, den man sich da verkauft hatte, meistens dem Schuldner, je nachdem. Oder aber noch häufiger, man wurde im Krieg als Kriegsgefangener eben gefangen genommen und dann verschleppt und musste so sein Leben lang als Sklave dienen. Und natürlich, wenn man Sklave war und man wurde als Sklave sozusagen geboren, also Sklaven haben auch Kinder gekriegt, haben auch geheiratet, dann war man per Geburt sozusagen Sklave. Ungefähr 15-30% der damaligen Gesellschaft, schätzen Forscher heute, waren im damaligen Römischen Reich Sklaven. Also eine nicht ganz zu verachten kleine Menge an Leuten. Wie genau es aussah, als Sklave zu leben, wissen wir ehrlich gesagt nicht, weil wir haben zu wenig verlässliche Informationen. Aber es gibt ein paar grundlegende Unterschiede. Wir leben heute in einer Zeit, Gott sei Dank, wo Menschenrechte gelten, die übrigens aufgrund des christlichen Weltbildes bzw. Menschenbildes formuliert worden sind. Das war damals anders, denn das Christentum fing ja erst gerade an, sich auszubreiten. Da herrschte ein ganz anderes Menschenbild, komplett anders. Außerdem ist es heute so in Deutschland, wir haben Arbeitnehmerrechte, es gibt Mindestlohn, es gibt Vorschriften darüber, wie lange man maximal arbeiten darf und ihr habt es alle mitbekommen, Gerichtsentscheid oder ja, von der EU, demnächst müssen wir auch alle wieder stempeln oder stechen gehen, wie auch immer, damit es auch wirklich sozusagen ganz klar ist, wie viel wir arbeiten. Und kein Arbeitgeber besitzt seinen Arbeitnehmer. Ja, also keiner besitzt heute noch einen Menschen. Das war damals anders. Fakt ist, in jedem Fall als Sklave war man damals nicht frei. Man konnte nicht einfach kündigen, seinen Herrn wechseln und sich einen anderen Arbeitgeber suchen. Das funktionierte nicht. Man gehörte tatsächlich seinem Herrn und hatte bis zu einem gewissen Maß, hatte der Herr die Freiheit, mit dem Sklaven zu machen, was er wollte. Er bestimmte die Aufgaben, die Arbeit, die der Sklave zu erledigen hatte. Er bestimmte die Länge der Arbeitszeit und ja, oftmals auch Strafen, bis hin zu harten Strafen, mit denen Sklaven aus unterschiedlichen Gründen auch bestraft wurde. Also mit anderen Worten, man war der Willkür des Herrn noch viel stärker ausgesetzt, als wenn man heute einen blöden Chef hat. Zur Not kann man kündigen. Das ging da leider nicht. Und unter solchen Umständen, finde ich, ist es nicht so schwer, sich vorzustellen, dass wenn ein Sklave zum Glauben an Jesus fand, der Herr aber einen ganz anderen Glauben hatte und auch wollte, dass alle in seinem Haushalt diesen Glauben weiterhin hatten, das ist nicht so schwer vorstellbar, dass der Herr sagte, pass auf, wenn du jetzt diesem komischen Jesus hier folgst, dann zeige ich dir mal, wer hier am längeren Hebel sitzt. Ja? Dann kannst du ab jetzt mal regelmäßig ausmisten gehen und noch ein paar Überstunden machen und was weiß ich nicht alles. Also mit anderen Worten, diese Leute wurden viel schneller unterdrückt und benachteiligt. Und an solche Leute, an solche Sklaven, schreibt Petrus hier, ordnet euch euren Herren unter und achtet sie. Dies betrifft nicht nur die Guten und Freundlichen, sondern gerade auch die Unberechenbaren oder Harten, Harschen oder Merkwürdigen, Willkürlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand Schweres geduldig erträgt und sogar zu Unrecht leidet. Und das, weil er weiß, dass er in seinem Gewissen Gott verpflichtet ist. Und dann schreibt Petrus was ganz Ähnliches an die Ehefrauen, nämlich die Ehefrauen, die zum christlichen Glauben gefunden hatten, aber deren Männer keine Christen waren. Da schreibt er, genauso sollt ihr Frauen auch euch euren Männern unterordnen, denn die Lebensführung der Frauen kann viel bewirken. Sie kann ohne ein Wort auch die Männer gewinnen, die bisher nicht auf das Wort hören wollten. Was sie überzeugt, ist eure heilige Lebensführung, die von der Ehrfurcht vor Gott geprägt ist. Und dann schmückt euch nicht äußerlich und so weiter und so fort, sondern ein freundlicher und stiller Geist ist der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen wertvoll ist. Diese Stellen waren für viele Leute früher, zur Zeit, als es noch Sklaverei gab, waren das manchmal biblische Belege dafür, dass Gott nichts gegen Sklaverei einzuwenden hat, sondern dass er das befürwortet. Und dass im Grunde auch Herren mit ihren Sklaven machen können, was sie wollen, steht ja schon in der Bibel so drin, mehr oder weniger. Also war das quasi sozusagen der biblische Beleg, alles taco, alles in Ordnung, kann so sein. Und es ist für manche auch bis heute noch so, dass diese Verse über die Ehefrauen so ein bisschen als Rezept für eine gelingende christliche Ehe genommen wird. Und daraus leitet man dann schnell ab, erstens, die Frau hat gefälligst dem Mann zu gehorchen, insofern, dass sie zu tun und zu lassen hat, was der Mann sagt. Und zweitens, dass Frauen generell keinen Schmuck tragen dürfen, sich nicht schminken sollen und ihre Schönheit nicht zur Schau stellen sollen, sprich, eher schlicht und einfach gekleidet unterwegs sein müssen. So, natürlich steckt in diesen Versen etwas über so Grundprinzipien drin, gar keine Frage. Aber ich bin davon überzeugt, dass es Petrus hier nicht darum geht, in erster Linie, dürfen jetzt Frauen mal Schmuck tragen oder nicht, dürfen die sich schminken oder wie auch immer, dürfen die auch mal was Schickes anziehen oder nicht. Oder dass es Petrus darum ginge, Sklaverei zu rechtfertigen oder eben nicht. Das ist überhaupt nicht sein Thema, sondern ich glaube, Petrus geht es im Kern um etwas viel Tieferliegenderes, viel Grundsätzlicheres. Wer wissen will, wie Gott sich die Ehe zwischen Mann und Frau vorstellt, der soll Epheser 5 ab Vers 22 lesen. Da ist man viel besser bedient. Da behandelt Paulus nämlich exakt das Miteinander von Mann und Frau. Aber worum geht es hier in diesem Vers oder in diesen Versen, in diesem Text? Ich habe es ja schon gesagt, Petrus beschäftigt die Frage, wie können Sklaven und Ehefrauen als die schwächsten Glieder der damaligen Gesellschaft inmitten von Repressalien, Nachteilen, Ausgrenzung vorbildlich für Gott leben und dadurch Menschen für ihn gewinnen? Das ist seine Frage, das beschäftigt Petrus. Und in Kurzform sagt Petrus hier Folgendes: Lebt und handelt in euren Situationen so, wie Jesus handeln würde. Lebt und handelt in euren Situationen so, wie Jesus handeln würde. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch noch diese Armbänder. Die waren zumindest in christlichen Kreisen mal ziemlich hip. Da stand drauf WWJD. Ja? Und das heißt so viel wie What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Weiß nicht, ob jemand von euch die vielleicht sogar noch umhat oder so. Die waren mal ganz in. Was Petrus hier tut, ist, wenn man das so sagen will, er legt den Ehefrauen in diesen Situationen und den Sklaven in diesen Situationen quasi im Geiste so ein Armband um den Arm und sagt, hey, überlegt mal, what would Jesus do? Was würde Jesus in eurer Situation tun? Und so lebt und handelt. Das ist das, was Petrus hier tut. Und auf den ersten Blick, wenn man da mal so ein bisschen reinliest, dann klingen die Anweisungen von Petrus fast so ein bisschen fatalistisch. Weiß nicht, ob du weißt, was fatalistisch bedeutet. Das heißt ungefähr, hey, das Schicksal hat mich überrollt, ich kann dagegen nichts tun. So nach dem Motto, Pech gehabt, der liebe Gott will halt, dass du leidest. Du bist nun mal Sklave oder Ehefrau, also halt die Klappe und leide weiter. Du bist eh niemand und ändern wird sich auch nichts. Das wäre so die fatalistische Haltung. Aber das sagt Petrus hier nicht und das ist auch überhaupt nicht sein Ding. Wenn man ein bisschen weiter vorher liest, in Vers 16, da hat er nämlich Folgendes zu denen gesagt, zu allen, den Sklaven, den Ehefrauen und so weiter. Handelt als Freie, weil ihr frei seid, benutzt die Freiheit aber nicht als Deckmantel für das Böse, sondern, das ist wieder so ein bisschen Wortspiel, handelt als unfreie Diener Gottes. Das ist sozusagen das, was uns Christen ausmacht. Wir sind frei. Wir sind nicht mehr definiert von unserem sozialen Status, aber wir unterstellen uns freiwillig Gott und damit dienen wir auch anderen Menschen. Wir machen uns sozusagen zu Knechten von Menschen, nicht weil wir denen in erster Linie dienen, sondern weil wir Gott dienen und weil wir sie lieben wollen. Das hat Petrus unter anderem vorher gesagt und er hat auch vorher zu allen gesagt, hey, ihr seid das geliebte Volk Gottes, ihr seid sein Eigentum, ihr seid auserwählt, ihr seid neu geboren, euch ist die Schuld vergeben worden. Er hat sozusagen nicht gesagt, ihr seid alles Niemande, also fügt euch eurem Schicksal, sondern ihr seid Gottes kostbares Eigentum. Das ist das, was Petrus vorher gesagt hat. Und weil das gilt, deshalb handelt als Freie, aber deshalb handelt auch als unfreie Diener Gottes. Jetzt finde ich eine Sache total spannend, als ich darüber nachgedacht habe und mir mal überlegt habe, wer schreibt denn eigentlich diesen Brief? Petrus. Ich habe keine Ahnung, ob du Petrus vor Augen hast, diesen Typ. Aber ich fand das ganz interessant, denn ich dachte so, denkbar, wäre doch eine komplett andere Reaktion von Petrus gewesen, insbesondere wenn man ihn so ein bisschen kennt. Warum ruft der Kerl denn nicht zu einem bisschen Aufstand und Rebellion auf? Also ich meine, der sieht, dass da Leute, die er lieb hat, die zu seiner Gemeinde im weitesten Sinne gehören, er sieht, dass die unterdrückt werden, ungerecht behandelt werden. Und wäre da nicht so ein natürlicher Impuls, also zumindest mein natürlicher Impuls, zu sagen, das geht nicht. Da muss man doch was tun, das kann man doch nicht so akzeptieren. Also wenn du so ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden hast, dann kriegt man bei sowas so einen Hals. Wenn man mitkriegt, dass Leute zu Unrecht leiden müssen und bestraft werden. Ich kenne das von mir, vielleicht habe ich gar nicht so ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, aber so ein bisschen zumindest. Wenn ich so Filme sehe, wo sowas vorkommt, ich hasse Filme, reale Filme, also die auf einer realen Begebenheit basieren, wo Leute ungerecht behandelt werden und leiden müssen und es kein Happy End gibt. Solche Filme gucke ich mir nicht an, die nehme ich richtig mit, die wühlen mich auf, ich hasse das, weil ich da irgendwie, ich werde die nicht mehr los. Und ich dachte, so ähnlich müsste es Petrus doch auch gehen. Der sieht das alles, der kriegt das mit, wie die behandelt werden, dann hätte er doch wenigstens mal schreiben können, Leute, wisst ihr, demonstriert wenigstens mal. Oder ey, ihr seid frei, vielleicht könnt ihr mal wenigstens euch zusammentun und eine Gewerkschaft gründen. Oder irgendwas in der Richtung, wo man so ein bisschen aus der damaligen Gesellschaft ausbricht und sagt, wir bringen mal ein bisschen was Modernes da rein, ein bisschen Aufbruch und ein bisschen mehr, was weiß ich, Freiheit und so weiter. Tut er aber nicht. Und ich habe mich gefragt, Petrus, warum machst du das nicht? Also Petrus als Person, ich will euch das mal kurz schildern, weil ich glaube, das ist echt hilfreich, falls du ihn nicht so vor Augen hast. Der war ein Nachfolger Jesu von der ersten Stunde an. Petrus war von Anfang an dabei. Petrus war eigentlich Fischer von Beruf am See Genezareth. Fischer. Und Fischer waren damals nicht die absolute High Society, sondern eher so unsere Bauarbeiter, unsere normalen Arbeiter, also ich will die damit nicht degradieren, die sind gerade in unserer Bauzeit super, super wichtig. Jeder möchte sie und braucht sie, sind aber irgendwie zu wenig da. Aber das war so das Völkchen, zu dem Petrus gehörte. Also jetzt nicht unbedingt den Mega-Studienabschluss, aber er konnte sein Handwerk, aber auf dem Bau, da herrscht halt manchmal auch ein rauer Ton. Und so war das unter Fischern auch. Es musste halt manchmal schnell gehen. Es war Druck da, es war Sturm da. Da kann man nicht erst seine Worte wohlweislich wählen und den anderen da immer nur in Samt anpacken. Da muss man auch mal ein bisschen Tacheles reden. Und so war Petrus. Er leitete seinen eigenen kleinen Fischereibetrieb, hatte also Verantwortung für 1, 2, 3 Mitarbeiter. Die musste er auch noch mit ernähren und seine eigene Familie ja auch. Er leitete diesen Fischereibetrieb, bis Jesus auf der Bildfläche auftaucht und ihn ruft und sagt, pass auf, ich möchte, dass du in meine Nachfolge trittst. Und das ist schon so erstaunlich. Petrus sagt, ja, weißt du, ich habe hier so einen Betrieb und das geht alles nicht und so weiter. Und dann musst du zum Finanzamt das abmelden und so weiter. Es gibt auch keine Rente. Ach, lieber nicht, ich komme vielleicht wieder mal in Gottesdienst zu dir. Sondern was Petrus macht, ist, ja, macht er. Er folgt ihm nach und das hieß Vollzeit. Die ganze Zeit mit Jesus unterwegs sein. Und da musste er gucken, wie er seine Familie weiter versorgt und so weiter. Aber er folgt Jesus nach und wandert mit ihm durch Israel 3 Jahre lang. Das ist Petrus. Und Petrus war auch ein Menschenfreund. Also Petrus war nicht so ein knauziger, komischer Typ, sondern Petrus war so ein richtiger, charismatischer Typ. So stelle ich mir den vor, der es liebte, mit Leuten unterwegs zu sein. Und Leute liebten es, mit Petrus unterwegs zu sein. Das war so ein Menschenmagnet. Und diese Menschenmagnete haben häufig folgenden Vorteil. Sie ziehen Menschen an und sind sehr beliebt, aber wenn es darum geht, dass sie klare Überzeugung vertreten müssen, dann gehen sie manchmal schnell um der Menschen willen faule Kompromisse ein. Und das sehen wir bei Petrus auch später noch. Er hatte Überzeugung, die hat Gott ihm sozusagen mit einer Vision gezeigt, nämlich, dass es keinen Unterschied mehr zwischen Juden, die zum Christentum gekommen waren, gibt und zwischen Heiden, die zum Christentum gekommen waren. Aber als er dann einmal mit Leuten unterwegs war, die Juden vorher gewesen sind und sich ganz strikt an das Gesetz hielten, das Gesetz des Moses, und das hieß unter anderem, sie aßen nicht mit Heiden zusammen. Als er mit solchen Leuten unterwegs war, hat Petrus das plötzlich auch nicht mehr gemacht. Und dummerweise war Paulus da zugegen und Paulus war genau der andere Typ, der zu seinen Überzeugungen stehte und der hat vor versammelter Mannschaft Petrus gesagt, was du da machst, ist absoluter Mist und entspricht nicht dem Evangelium und du musst umkehren. So war Petrus. Wenn es um Leute ging, war er bereit, Kompromisse einzugehen, die vielleicht nicht so richtig waren. Aber umgekehrt, das, was seine Schwäche war, war gleichzeitig seine Stärke. Er zog Leute. Wenn es um Leute ging, um Menschen, um Freunde, um Familie, war Petrus zur Stelle. Darauf konnte man zählen. Definitiv. Zumindest so lange, bis es für ihn nicht gefährlich wurde. Weil wenn das der Fall war, dann siegte doch oft seine Angst und er verstrickte sich auch schnell in Lügen. Petrus war außerdem ein Typ, der immer der Erste sein wollte. Immer. Immer vorneweg und dafür gab er alles. Als Jesus zu seinen Jüngern im Sturm mitten in der Nacht auf dem Wasser kam, also Wellenreiten, ja? Also anders ging das ja nicht, der musste ja die ganze Zeit hoch und runter gehen. Ich glaube, Jesus hat richtig Spaß dabei, ehrlich. Ich habe schon mal drüber gepredigt. Ich stelle mir nicht anders vor. Ich glaube, der ist die Wellen auch so ein bisschen runtergeritten. Auf jeden Fall kommt Jesus zu seinen Jüngern im Sturm. Und was sagt Petrus, als sie alle völlig ausgefreakt waren, wenn sie sagten, es ist ein Gespenst und Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich bin's. Ja, lass mich zu dir kommen. Und Jesus sagt, ja, komm. Und Petrus geht. Der steigt aus und macht das. Petrus war immer der Erste. Als die Jünger nach dem Tod, nach der Auferstehung Jesu, wieder fischen gegangen waren, am See Genezareth, nichts gefischt haben, Jesus steht am Ufer, sagt, hier, werft das Netz noch mal zur anderen Seite raus, die Netze sind bersten voll, die Boote sinken fast, sagt Johannes, hey, ich glaube, das ist Jesus. Petrus, zack, krempelt sich seine Sachen hoch, macht sich schwimmfertig, springt von dem Boot rein, krault ans Ufer, damit er als Erster bei Jesus ist. Das war Petrus. Petrus war der Typ Mensch, der zuerst handelt und dann darüber nachdenkt, was er da gerade tut. Wir lernen Petrus als einen Menschen kennen, der mit Jesus unterwegs war, der ein impulsiver, charismatischer Leitertyp gewesen ist. Und Jesus hat ihn ja auch nicht umsonst hinter zum Leiter des Apostelkreises gemacht. Petrus hat aber auch damals aus erster Hand mitbekommen, was Jesus alles getan hat, wie er Jesus gedient hat, wie Jesus gelebt hat. Und bei Petrus hatten sich große Hoffnungen formiert, dass mit Jesus etwas ganz Neues beginnen würde. Ja, diese Messias-Erwartung, dieses neue Reich, was kommen sollte, da war plötzlich dieser Jesus, der würde es jetzt aufrichten, die Römer vertreiben, das Königreich wieder aufrichten. Endlich wieder wäre Israel an vorderster Front und Petrus, der einfache Fischer, er wäre dabei, er wäre einer der Minister, er wäre an vorderster Front mit dabei. Das, was Petrus immer wollte, der Erste sein, er wäre dabei. Das war das, was Petrus als Hoffnung mit sich trug, je länger er mit Jesus unterwegs war. Und kein Wunder, als Jesus dann sagt, ich muss leiden, sagt Petrus, auf keinen Fall, bist du verrückt? Und dann sagt Jesus zu ihm, hinter mich, Satan, das ist nicht das, was Gott will. Aber Petrus hat es zu dem Zeitpunkt null geschnallt, kein bisschen. Sein Plan war, okay, Jesus richtet sein Königreich auf, ich bin dabei und ich helfe ihm dabei. Aber dass Jesus leiden sollte, beziehungsweise wie Gott sein Königreich aufrichten würde, davon hatte Petrus zu dem Zeitpunkt damals keine Peilung, keine. Das sehen wir exemplarisch bei der Verhaftung von Jesus. Jesus hat mit seinen Jüngern das Passahmahl gefeiert. Ja? Dann sind sie danach in den Garten Gethsemane gegangen. Das war ungefähr so heiß wie wir heute. Ja? So, die waren auch alle fertig und die haben sich nach kühlen Orten gesehen. Also sind die so einen kleinen Berg in Jerusalem hochgegangen in den Garten Gethsemane. Also wo ein Garten war, Bäume waren, so, da war es kühler, angenehmer. Ein Lieblingsplatz von Jesus. Und dort hat Jesus im Gebet gerungen, Todesangst ausgestanden, hat seine Jünger, unter anderem Petrus, gebeten, doch mitzubeten und zu wachen, ihn zu unterstützen. Aber die haben alle gepennt, die haben das nicht durchgehalten, die waren einfach viel zu müde. Und mitten in der Nacht ist es dann soweit, Soldaten kommen mit Judas, einem Jünger, der Jesus ans Messer liefert, kommen in diesen Garten, um Jesus zu verhaften. Und dann berichten uns alle vier Evangelien, dass da ein Jünger austickt. Da merkten, aus Lukas lese ich das, da merkten seine Begleiter, also Jesu Begleiter, was geschehen sollte. Sie fragten, Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Anführer der Truppe des obersten Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte, hör auf damit. Und er berührte das Ohr und heilte den Mann. Dreimal dürft ihr raten, wer sich hier wieder als Erster vorwagt und wer als Erster handelt und dann nachdenkt. Richtig, Petrus, wer hätte das gedacht? Nur Johannes berichtet uns den Namen, alle anderen verschweigen den, weil es auch ein bisschen peinlich war für Petrus, in jeglicher Hinsicht. Erstens die Reaktion und zweitens, er beweist, dass er Fischer ist und kein Soldat. Also ich meine, Leute, der wollte nicht das Ohr treffen, der wollte den Kopf treffen. Ja, allen Ernstes, der wollte ja was bewirken. Und was macht er? Entweder war der so schlaftrunken oder er spürte den Wein vom Passamal noch ein bisschen oder der war einfach komplett zielunsicher, der haut halt komplett daneben. Vielleicht ist er auch am Helm abgerutscht ein bisschen, ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall keine Ruhmestat. Aber das war die Reaktion von Petrus, das geht gar nicht, Jesus kann nicht verhaftet werden, wir müssen kämpfen. Und Jesus sagt, nein, steckt das Schwert weg und er heilt diesen Mann, er heilt dieses Ohr wieder. Jesus handelt zum Erstaunen von Petrus komplett anders, als er es auf dem Schirm hatte, als er es erwartet hätte und als er es selber getan hätte. Jesus widersetzt sich nicht in keinster Weise und er hätte es tun können. Das sagt Jesus Petrus auch. Er sagt ihm, glaubst du denn nicht, ich könnte meinen Vater bitten und er würde mir innerhalb von Sekunden mehr als 12 Legionen Engel schicken. Das sind mehr als 70.000 Engel. Dürfte reichen für die kleine Soldatentruppe, die da damals gekommen sind. Aber das tut Jesus nicht. Und das hat Petrus mitbekommen. Der freiwillig, als der absolut souveräne und freie Gott, den Weg des Sklaven, den Weg des Leides, den Weg ans Kreuz wählt, den sieht Petrus. Er sieht, wie Jesus leidet. Er sieht, dass aus menschlicher Sicht Jesus zum Spielball wird der Mächtigen, komplett ohnmächtig aus menschlicher Sicht. Er sieht, dass Jesus misshandelt wird, beschimpft wird und nicht zurückschimpft. Dass er nicht auf Rache sinnt und auch nicht wieder beleidigt. Er hört, dass Jesus am Kreuz hängt, brutalste Foltermethode, und am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er sah, wie Jesus starb. All das sieht Petrus und er sieht noch etwas. Als Jesus starb, hörte er, dass der heidnische römische Hauptmann, der zuständig war für die Hinrichtung, der das alles mitgemacht hat, der Jesus von Pilatus aus sozusagen begleitet hat, der mit seinen Soldaten Jesus verhöhnt hat, der sozusagen all diese Folter angestrebt hat, der Jesus ans Kreuz gebracht hat, dieser Hauptmann, der dafür verantwortlich war, sagt, nachdem Jesus gestorben ist, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Das hat Petrus mitbekommen. Und seht ihr, warum hat Petrus berechtigte Hoffnung, dass Leute, Christen, die leiden und sich anders verhalten, nämlich Jesus ähnlich verhalten, warum hat er berechtigte Hoffnung, dass diese Leute sich zu Jesus wenden? Weil er es erlebt hat, weil er es gesehen hat an Jesus selber. Mit dem Tod von Jesus, der eine Verbrecher am Kreuz und der Hauptmann, von den beiden wird uns berichtet, die hat Jesus quasi im Leiden noch mitgenommen. Petrus hat das gesehen. Aber er hat auch gesehen, dass es nicht dabei blieb, dass Jesus litt und starb, sondern er war Zeuge der Auferstehung Jesu. Und er hat gesehen, dass Leid und Tod und Ungerechtigkeit eben nicht das letzte Wort haben. Sie sind nicht das Ziel, gar keine Frage. Das, was Jesus getan hat, hat das Leben von Petrus komplett verändert. Das, was Jesus getan hat, ist für ihn zum Vorbild für ein Leben in der Nachfolge seines Herrn geworden. Und genau deswegen schreibt er hier sowohl den Sklaven als auch den Ehefrauen, denn auch Christus hat für euch gelitten. Er hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt. Er hat keine Schuld auf sich geladen, und aus seinem Mund kam nie ein unwahres Wort. Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er litt, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern er übergab seine Sache dem gerechten Richter. Er selbst hat unsere Sünde mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, wird in diesen Versen viele bekannte Formulierungen finden, nämlich aus dem 53. Kapitel des Propheten Jesaja, ein ganz bekanntes Kapitel, mehrfach in der Musikgeschichte vertont. Da geht es um den leidenden Gottesknecht. Und Petrus sagt im Grunde, hey, dieser Jesus ist der angekündigte leidende Gottesknecht, der den Jesaja da beschreibt. Und als dieser Gottesknecht, als dieser Gottessklave, als der, der freiwillig gelitten hat und dadurch eine unzählbare Schar an Menschen aus allen Nationen gewonnen hat, ist er auch Vorbild für uns. Nichts ist so überzeugend für Menschen, die Gott nicht kennen, dass es Gott gibt und dass er einen Unterschied macht, als wenn sie jemanden sehen, der in ungerechtem Leid so leidet wie Jesus. Was bedeutet das für uns? Wenn du aufgrund deines Glaubens, wenn wir aufgrund unseres Glaubens Gegenwind bekommen, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht in deinen engsten Beziehungen, vielleicht vom Staat, wie solltest du dich dann verhalten? Die Grundfrage, die wir uns stellen müssen, ist WWJD. Was würde Jesus tun? Würde er den Mund aufmachen, wenn er an deiner Stelle wäre, wenn Gott oder er selber in den Dreck gezogen wird? Vielleicht würde er das tun. Vielleicht mit Respekt und Liebe, aber wahrscheinlich würde er es tun, weil es ihm nicht so sehr um seine Ehre gegangen ist, sondern um die Ehre seines Vaters und die Liebe zu ihm. Würde er gegen die Menschen rebellieren und anfangen, sie zu hassen, wenn er leiden muss? Gott sei Dank nicht. Würde er versuchen, die Menschen durch Äußerlichkeiten wie Schmuck oder Klamotten oder Statussymbole oder sonst was zu beeindrucken, seinen Charme spielen zu lassen, um sie für sich und Gottes Sache zu gewinnen? Wahrscheinlich eher nicht. Wie handeln wir als Kirche in Potsdam, wenn viele Menschen um uns herum Christsein für veraltet und zunehmend gesellschaftsschädlich ansehen? Hören wir auf, ihnen zu dienen, freundlich zu sein, sie zu lieben? Was würde Jesus tun? Ziehen wir uns in unser frommes Schneckenhaus zurück und bleiben für uns? Was würde Jesus tun? Das ist die Frage, die Petrus für die Sklaven und die Ehefrauen beantwortet und die wir uns immer wieder in unseren Situationen genauso stellen müssen. Herr Petrus setzt noch einen oben drauf. Er sagt in Vers 20, aber wenn ihr Gutes tut und deswegen Leiden ertragt, dann ist das wirklich eine Gnade, ein Geschenk von Gott. Dazu hat er euch nämlich berufen. Und ehrlich gesagt, ist das nicht ein bisschen steil? Das klingt ja fast wie Masochismus. Es ist eine Gnade, ein Geschenk Gottes, wegen meines Glaubens zu leiden. Ein Theologieprofessor, Carson heißt er mit Nachname, hat einmal einen Vortrag über einen Text im Philipperbrief gehalten. Und dort schreibt der Apostel Paulus etwas sehr Ähnliches wie Petrus hier. Carsten sagt da Folgendes zu. Als Paulus den Christen in der Stadt Philippi im ersten Jahrhundert schreibt, geht er tatsächlich so weit und sagt im Kapitel 1, Vers 29, Gott hat es euch geschenkt, etwas für Christus zu tun. Ihr dürft nicht nur an ihn glauben, sondern auch für ihn leiden. Habt ihr das gehört? Euch ist etwas Schönes geschenkt worden. Nicht nur dürft ihr an ihn glauben, sondern auch für ihn leiden. Und zwei Kapitel später schreibt Paulus über sich, Christus und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erfahren, an seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Über die Jahrhunderte hinweg waren die Christen bereit, Leid um Jesu Willen zu ertragen, weil es der Weg ihres Herrn gewesen ist. Und in dem Leiden haben sie ihre Integrität bewahrt und haben es als Privileg angesehen. Wir sehen das in der Apostelgeschichte. Anfänglich ging es steil bergauf mit dem Christsein. Tausende fanden zum Glauben und die Christen waren in der Bevölkerung hoch angesehen. Die haben sich sicher darüber gefreut, aber gleichzeitig haben sie sich gefragt, ob etwas fehlt, ob sie etwas falsch machen, denn Jesus hatte etwas anderes vorhergesagt. Aber dann setzt Verfolgung ein. Die Christen werden unterdrückt, ins Gefängnis gesperrt und zusammengeschlagen und so weiter. Und dann sagen die Christen, ja, das ist, was Jesus gesagt hat und das ist unser Privileg. Und sie freuten sich darüber, weil sie für würdig erachtet worden sind, für ihn, für ihren Herrn Jesus zu leiden. Diese Haltung gehört mit dazu, wie Christen auf Leid schauen. Und das ist komplett anders. Denn ihr ultimatives Ziel fürs Leben ist es nicht, 70 oder 80 Jahre alt zu werden und möglichst beschwerdefrei durchs Leben zu gehen. Nein, Ihr ultimatives Ziel ist es, so zu sein wie Jesus, und das verändert alles. Ihr ultimatives Ziel ist es, so zu sein wie Jesus, und das verändert alles. Mich hat dieser Satz letzte Woche richtig gepackt. Wenn man sich den auf der Zunge zergehen lässt, dann verändert der tatsächlich alles. Was ist dein ultimatives Ziel fürs Leben? Egal, in welchem sozialen Ranking du dich befindest, was ist dein ultimatives Ziel? Deine Freiheit, deine Privilegien, deine Lebensträume zu leben oder so zu werden wie Jesus? Ob das dein Leid bedeutet oder nicht. Und seht ihr, ich glaube, wir begreifen das erst und wir können das erst, wir wollen das erst, wenn wir begreifen, was Jesus für uns getan hat. Aus uns heraus wollen wir das nie. Keiner wünscht sich Leid. Haben sich die Christen damals auch nicht in dem Sinne gewünscht. Aber wenn es da war, aufgrund ihres Glaubens, dann haben sie darin erkannt, dass sie in dem Leid Jesus ähnlich werden dürfen. Und das war das Höchste, das Größte, was sie wollten. Und weil wir das aber immer wieder wissen müssen, was Jesus für uns getan hat, deswegen erinnert Petrus die Christen auch daran, und das ist mein Schluss sozusagen, ich möchte uns da auch nochmal dran erinnern, was Jesus getan hat für uns. Er selbst hat unsere Sünde, er selbst hat deine Sünde mit seinem eigenen Körper und Leib hinaufgetragen an das Holz, und das heißt das Kreuz. Und dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden bist du geheilt. Jesus, ich möchte dich bitten, Herr, das ist keine einfache Kost für keinen von uns, aber ich möchte dich bitten, dass wir das neu begreifen heute. Egal, ob wir Sklave, Ehefrau oder was weiß ich, was in unserem Kontext heute da vergleichbar wäre, aber egal, was wir sind in unserem sozialen Ranking, Herr, dass wir das wollen, dir gleich sein, so zu werden wie du mit allem, um dann, so wie Paulus es schreibt, die Herrlichkeit, die Kraft der Auferstehung zu erleben. Wir freuen und wollen nicht im Leid enden, sondern wir wollen zur Herrlichkeit gelangen. So wie du. Und ich bitte dich, dass du uns das schenkst, diese Gnade schenkst, dass wir das nicht nur verstehen, sondern wenn es soweit ist, dass wir uns daran erinnern und so leben können, wie du gelebt hast. Amen.